Deutschlandfunk Interview.
Eigentlich wissen wir ja Bescheid. Seit Jahrzehnten sind die Ursachen der Klimakrise bekannt, die Folgen ebenso. Kein Wunder also, dass Fachleute drastische Maßnahmen fordern, um die Klimakrise einzudämmen, wie zum Beispiel gerade auf der Weltklimakonferenz in Ägypten. Aber es scheint nicht immer so, als würden sie auch Gehör finden. Die Welt steuert auf eine Erwärmung jenseits der 3 Grad zu und selbst dieses Worst-Case-Szenario, das rüttelt nur bedingt auf. Warum das so ist und was wir dagegen tun können, darüber können wir jetzt sprechen mit Katharina van Bronswijk. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin und als Sprecherin der Bewegung Psychologists for Future gut vertraut mit den komplexen Zusammenhängen zwischen Umweltkrisen und psychischer Gesundheit. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie ist das denn zu erklären, diese Diskrepanz, dass informierte Menschen jetzt nicht auf der Stelle alles versuchen, um den Klimawandel bestmöglich zu begrenzen, obwohl es so drängend ist?
Zunächst einmal ist es so, dass die Klimakrise ja ein sehr abstraktes und komplexes Problem ist und wir wenig körperliche Erfahrung mit ihr haben, wenn wir jetzt nicht gerade von einem Extremwetterereignis betroffen sind. Und deswegen ist das ein Problem, was wir als nicht so dringend ansehen, weil es sehr weit weg von uns zu sein scheint, es sich zumindest so anfühlt. Und das führt dazu, dass eben die Handlungsnotwendigkeit nicht so sichtbar ist. Und dann ist es eben so, dass viele Menschen zwar grundsätzlich verstehen, dass wir ein Problem haben, aber eben für sich nicht die Handlungsmöglichkeiten sehen und dann fühlen wir uns nicht zuständig.
Und da reicht jetzt auch nicht, wenn wir Überflutungen im Ahrtal haben oder Rekordtemperaturen im Oktober. Das ist ja schon relativ nah dran.
Absolut. Und durch die zunehmenden Extremwetterereignisse auch in Europa hat sich das Problembewusstsein nochmal verändert. Das sehen wir. Ich würde auch sagen, dass tatsächlich die Handlungswilligkeit zugenommen hat. Jetzt fehlen uns eben noch die Handlungsmöglichkeiten, wo wir auch den Eindruck haben, damit kann ich was bewirken, weil eben die Kette zwischen ich verzichte auf mein Steak und ein Amazonasbaum bleibt stehen sehr, sehr lang ist und ich die Effekte meiner Handlung nicht sehen kann. Und das ist eben das, was Menschen sehr motiviert, wenn die kurzfristigen Konsequenzen ihres Verhaltens positiv sind.
Mhm. Dazu würde ja zum Beispiel auch gute Krisenkommunikation gehören. Wie müsste die denn aussehen, um eben diese ja doch sehr komplexen Themen, wie Sie sagen, Menschen ja nahe zu bringen und sie da auch vielleicht bei ihren unterschiedlichen Bedürfnissen abzuholen?
Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass zum Beispiel die Politik die Komplexität der Lage, in der wir gerade sind, offen zeigt und dass eben auch klare Ansagen gemacht werden, was jetzt passieren muss. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass Menschen die volle Wahrheit hören und man ihnen dann aber eben auch einen Ausweg aufzeigt, der jetzt aufgegriffen wird, damit man das Gefühl hat, hier passiert auch was und das ist das, was ich tun kann. So müsste gute Krisenkommunikation funktionieren.
Gleichzeitig zu dieser Komplexität der einen Krise kommt ja, dass das bei weitem nicht die einzige Krise ist, mit der wir gerade zu tun haben. Da braucht man nur mal auf unsere Nachrichten und die aktuelle Weltlage, das Geschehen im Ukraine-Krieg und nun auch an der polnischen Grenze schauen, was da alles zusammenkommt. Wir haben noch eine Pandemie gehabt. So eine gewisse Überforderung ist ja wahrscheinlich menschlich gesehen erstmal verständlich. Ist das nicht auch eine gute Art von Selbstschutz, dann zu sagen, das wird mir zu viel? Also nicht nur verständlich, sondern auch menschlich gesehen ein guter Schutzmechanismus?
Absolut. Also die Verdrängung von Problemen ist sehr gut erklärbar mit unserem Finite Pool of Worry, so nennt man das. Menschen haben einen begrenzten Sorgenpool. Also wir können uns nicht unbegrenzt Sorgen über alle möglichen Themen machen, da ist unsere Kapazität limitiert. Und wir fokussieren uns dann eben auf das Problem, was sich jetzt gerade hier und heute am drängendsten anfühlt. Und das ist eben häufig nicht die Klimakrise, sondern eben andere Probleme wie die Inflation oder andere Themen, die näher an einem dran sind. Und das verhindert eben, dass wir langfristig ins Handeln kommen, hält uns aber auch alltagstauglich. Also ich will diese Abwehr gar nicht so schlecht reden. Es ist ein wichtiger Überlebensmechanismus, den wir als Menschen haben, der uns vor Überforderung schützt. Und deswegen ist es aber eben umso wichtiger, dass wir in kollektiven Strukturen wie der Politik, der Wirtschaft und so weiter, wo wir als viele Menschen zusammentreffen, diese großen Probleme trotzdem behandeln, weil wir dann nicht als Einzelperson gefragt und überfordert sind, sondern als Kollektiv zusammenwirksam werden können.
Mhm. Also es ist ein bisschen das Plädoyer dagegen, dass die Politik sagt, liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, ihr müsst was tun und die wiederum sagen, liebe Politik, setzt erstmal die richtigen Rahmenbedingungen.
Genau, wir müssen von beiden Seiten anfangen und alle müssen was tun.
Ja, jetzt ist es ja so, dass Menschen auf dieselben Überforderungen, wir alle stecken in diesen großen Krisen ja zumindest gemeinsam, auch wenn die Ausprägungen und Auswirkungen natürlich unterschiedlich sind, aber darauf kann man ja ganz unterschiedlich reagieren. Manche sehen das vielleicht als Chance, manche eher als Bedrohung, machen zu. Wie kann man da unterschiedlich und angemessen dann auch drauf reagieren, auch als Politik meinetwegen oder als jemand, der da wirklich in Sachen Klimakrise was ändern möchte?
Also ich glaube, erstmal ist wichtig, sich dessen bewusst zu werden, dass es verschiedene Reaktionsweisen auf solche Krisen gibt und eben die Menschen da abzuholen, wo sie stehen. Das ist so ein Spruch, der immer wieder gesagt wird, der aber genauso Gültigkeit hat. Dass es eben darum geht, zu verstehen, was sind die Hindernisse der einzelnen Menschen, um ins Handeln zu kommen? Was sind auch die Veränderungshebel, die sie zur Verfügung haben? Wie kann man sie eben motivieren, diese Veränderungshebel in Bewegung zu setzen? Und ich glaube, dass da Partizipation sehr wichtig ist, also dass man eben repräsentativ für die Bevölkerung Menschen an der Entscheidungsfindung und an dem Auswählen von Maßnahmen beteiligt, damit eben alle Stimmen gehört werden, insbesondere auch von vulnerablen Gruppen, also denjenigen, die besonders betroffen und häufig marginalisiert sind. Das sind ältere Menschen, das sind Kinder, das sind Menschen, die Care-Tätigkeit verrichten, also meistens Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und Sprachbarriere, die müssen eben gehört werden und bei den Maßnahmen mit berücksichtigt werden. Und deswegen ist es sehr wichtig, Umweltmaßnahmen auch immer mit sozialen Maßnahmen zu flankieren, damit wir eben da nicht einzelne Teile der Bevölkerung abhängen.
Mhm. Auf dem Papier klingt das ja zum Beispiel auch ganz gut, wie die deutsche Bevölkerung auf die Klimakrise gerne reagieren würde. Also viele Deutsche sind bereit, ihr Leben für den Klimaschutz zu ändern. Rund die Hälfte nämlich. Das ist zumindest das Ergebnis einer aktuellen Meinungsumfrage von Infratest DIMAP. Die Frage ist dann, wie viele von diesen Menschen werden das tun und wie viele werden damit leben müssen, mit dieser Diskrepanz zwischen eigentlich müsste man, aber ich mache es dann ja auch im Endeffekt nicht.
Naja, weite Teile unserer Bevölkerung sind auch resigniert, weil sie den Eindruck haben, wir schaffen das sowieso nicht mehr oder haben für sich nicht den Eindruck, großartig was bewegen zu können. Also die sehen ihre Handlungsoptionen nicht. Und das ist eben sehr wichtig, klar zu kommunizieren, was getan werden kann und was jeder Einzelne beitragen kann, nicht nur zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks, sondern auch insgesamt dazu, dass wir diese Transformation voranbringen. Und das ist eben die große Aufgabe, die wir jetzt haben und wo uns auch noch eine positive Vision davon fehlt, wo wir eigentlich hinwollen. Im Moment ist es ein bisschen, als würden wir ins Taxi steigen und sagen, fahren Sie uns nicht zum Hauptbahnhof. Wir müssen die Alternative kennen, auf die wir zusteuern wollen, damit wir diese Zukunft gemeinsam gestalten können. Und ja, Menschen sind sehr mutig, was diese Veränderung angeht, wenn sie wissenschaftlich informiert sind. Das hat man zum Beispiel am Deutschen Bürgerrat Klima gesehen, der von den Scientists for Future mit initiiert wurde. Wenn Menschen repräsentativ für die Bevölkerung ausgewählt, wissenschaftlich informiert zusammen diskutieren, dann entscheiden die sehr mutige Maßnahmen.
Sagt Katharina van Bronswijk. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin und Sprecherin der Bewegung Psychologists for Future. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Interview.
Sehr gerne.